Ja, ich habe einen ganz frischen Gruß von heute Morgen von meiner Frau, Karin. Sie lässt euch alle lieb grüßen, dankt für alle Gebete für sie während der Zeit der OP und jetzt ist sie in der Reha in Bad Pyrmont. Ich war gestern da. Ja, die Operation war per Katheter, wie beim Herzkatheter, durch die Beinvene, aber gleich mit zwei Kathedern und ja, sie hat zugeschaut, wie neugierige Krankenschwestern halt sind. Sie konnte zwar die Herzklappe nicht sehen, aber das Netz, in dem sie drin war und auch noch ist, das ist so ein Drahtgebilde und das hat sie dann sehen können. Ja, was man heute alles so macht, mit Gottes Hilfe. Sie hat ja zwei Herzstillstände schon in ihrem Leben gehabt und insofern war eine Vollnarkose schwierig und insofern hat sie nur so ein bisschen was zum Schlafen bekommen, aber sie hat nicht geschlafen. Sie hat sich wach gehalten, um das anzusehen. Und die haben dann hinterher auch gemeint, naja, sie wäre wohl Krankenschwester. Man verrät sich dann doch immer ein bisschen. Ja, der Herr hat Gnade gegeben. Das sollte dann 7 bis 10 Tage dauern in der Medizinischen Hochschule Hannover. Aber nach 6 Tagen sollte ich sie abholen. Also es ging sehr schnell und dann gleich nach Ostern, den Dienstag, wurde sie nach Bad Pyrmont abgeholt für 3 Wochen. Das heißt, eine gute Woche hat sie noch. Freitag sah das auf einmal nicht so gut aus mit ihr, war wohl ein Kreislaufgeschichte. Sie hat ziemlich viel Anwendung, ist so bis 16:30 immer täglich unterwegs. Deswegen fahre ich auch nur samstags hin, und am 1. Mai, weil da nichts weiter los ist. Ja, sie hat sich auch übergeben und einiges. War also nicht so schön und dann kam sie auch auf eine Station, nicht auf ihr Zimmer und wurde überwacht und ja, ist die Galle untersucht, weil da in der Ecke Beschwerden waren. Aber es war wohl doch eine Magensache mit Kreislauf. Jedenfalls hat sie dann gebeten, dass der Arzt mich anruft und dann haben wir am Telefon gebetet. Und dann wurden die krampfartigen Schmerzen langsam besser. Ja, Gott sei Dank. Und dann bin ich gestern hingefahren und wir haben schon wieder ein bisschen was unternommen. Weserbergland ist schön, haben mal nach Höxter geschaut und ins Kloster Corvey. Also es ging ihr doch so, dass sie all die Wegstrecken auch gut mitmachen konnte. Und sie lässt euch ganz, ganz lieb grüßen und dankt für alle Gebete. Wie gesagt, man darf weiter beten, der Herr ist aber treu. Ja, er ist auch treu, dass er heute so gutes Wetter geschenkt hat, was ja so ein bisschen kritischer angesagt worden war. Und so bin ich gut hierher gekommen, hatte eigentlich eine halbe Stunde Zeit, aber die hatte ich als Puffer eingebaut, weil es staut oft sehr auf der Autobahn, heute aber nicht. Heute wollte keiner. Gut, wir haben schon einiges gehört, wie man auf Sandwegen dann weiterkommt, mit Gebet nämlich. Also wenn ihr mal wieder irgendwo auf dem Trockenen seid, dann vergesst das Beten nicht. Ist immer hilfreich. Nicht immer kommt ein Trecker und sagt Bescheid, aber Gott hat so seine Mittel und Wege. Ganz unterschiedlicher Art. Er ist auch auferstanden, Ostern ist noch nicht lange her und das, was ich heute sagen will, hat sich nach der Auferstehung zugetragen. Es steht im Johannesevangelium im 21. Kapitel, die Verse 15 bis 19. Ich druck mir das immer aus, das geht immer noch ein bisschen besser. Dann habe ich meine Schriftgröße, wisst ihr? Bin schon noch ein bisschen älter. Gott, aber nur ein bisschen. Als sie nun gefrühstückt hatten, heißt es da, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Amen. Ja, unser Text gehört zu diesen Begegnungen nach der Auferstehung mit seinen Jüngern. Schauen wir uns noch ein bisschen die Vorgeschichte an. Petrus und weitere 6 Jünger haben sich nach Galiläa begeben. Und ja, Jesus hatte ihnen das auch gesagt. Wir können das in Matthäus 26, 32 nachlesen. Ja, und wenn man dann so an einen Platz geht und nicht recht weiß, wann und wie wird derjenige, der mich dahin bestellt hat, kommen, dann kann das langweilig werden. Und ihr wisst, der Petrus hatte nicht immer so ganz viel Geduld. Und so hat er sich gedacht: Ach, da ist ein Boot, wir gehen fischen. Das kenne ich, das habe ich schon gemacht. Und sie befanden sich ja auch am See Tiberias. Und so macht er sich auf, mit den anderen zu fischen. Aber wie das so geht, wenn wir uns was vornehmen, wenn wir so aus eigenem Antrieb handeln, dann geht das manchmal schief. Sie fingen die ganze Nacht nicht mal einen Hering. Die gibt's da, glaube ich, auch gar nicht. Scholle oder was auch immer. Es ist einfach viel vergebliche Mühe, wenn wir uns ohne Jesus abmühen. Gott hält sich an seine Versprechungen, aber er hält sich nicht unbedingt an unsere Taschenuhr oder Armbanduhr oder was immer. Auch an die da oben nicht. Aber plötzlich im Morgengrauen, sie sind ganz deprimiert, nichts gefangen und immer wieder das Netz ausgeworfen. Übrigens, man muss wissen, da fischte man nachts. Das hat seinen Sinn, weil am Tag kommen die Fische irgendwie nicht. Habe ich mir sagen lassen. Ich war mal in Israel und habe das so gehört. Ja, Jesus steht plötzlich im Morgengrauen am Ufer. Sie sehen da eine Gestalt, noch ein bisschen Dunst. Er holt sie aus ihrem vergeblichen Mühen heraus, zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet nicht Tatenlosigkeit. Aber wir brauchen oft die Geduld, um auf ihn zu hören, ihn zu verstehen und die richtigen Wege zu gehen. Sonst verlieren wir uns leicht in dem, was wir so planen oder vorhaben, mit unseren Alltagskleinigkeiten und das, was eigentlich wichtig ist, nämlich, dass wir immer wieder hören: Herr, wo geht's lang? Was willst du, dass ich tun soll? Oder auch die Beziehung selbst kommt dann ins Hintertreffen. Das Ausruhen am Herzen Gottes ist so wichtig. Bin ja jetzt seit 2 Wochen alleine, ist eine ganz ungewohnte Geschichte. Wisst ihr was? Da ist trotzdem einer bei mir. Das ist der Heilige Geist. Er berührt mich oft an Stellen mitten im Alltag, wo ich das gar nicht erwartet habe. Und dann weiß ich, er ist da. Und das ist so schön. Alleine und doch nicht alleine. Jesus steht am Ufer, hat schon das Frühstück vorbereitet. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das selber macht oder da immer einer für zuständig ist und der andere isst nur oder wie auch immer. Ich will jetzt hier keinen Streit entfachen. Vorher aber beschert er ihnen noch einen großen Fang. Er sieht den Petrus da, so ein bisschen mit hängenden Ohren, nichts gefangen. Alter Fischer, ist ja eine Blamage, oder? Aber dann sagt er, Netz nach da auswerfen und dann fangen sie über 100 Fische. Können es fast nicht ziehen. Und ich glaube, der Petrus erinnert sich, das war ja schon mal so, oder ganz ähnlich, das muss Jesus sein. Und als sie dann ankommen, sehen sie, die Fische sind schon gebraten, die sie da haben, die sind über, die brauchen sie nicht, die können sie verteilen. Wir haben immer zu viel und wir können immer abgeben. Gott hat die Fülle. Gib's einfach weiter. Sie dürfen sich setzen. Man lag damals so auf der Seite. Vielleicht war da eine Wiese, ich weiß es nicht. Jesus stillt ihren Hunger. So sieben hungrige Männer, das kann schon ein bisschen Ärger geben, aber hier nicht. Er bringt sie zur Ruhe, er stillt ihren Hunger und keiner spricht. Sie haben einfach, sind sprachlos. Und dann wendet sich Jesus dem Petrus zu. Er nimmt ihn beiseite. Es war nicht die erste Begegnung nach der Auferstehung, aber es war dieses wichtige Gespräch, das kommen musste. Dass er wieder erkennt, er hat mich immer noch lieb und er hat mir vergeben. Er hat mich angenommen. Ich darf gewiss sein, ich darf wieder Gemeinschaft mit Jesus haben. Auch wir erleben das ja manchmal so, diese eigentliche göttliche Seelsorge, das beiseite nehmen nach einer gewissen Zeit. Wir müssen erstmal zur Ruhe kommen, das ganze Rattern da oben, auch manchmal die Schuldgefühle oder was da mitspielt, das muss zur Ruhe gebracht werden. Er hat ja so versagt. Er weiß, was er getan hat. Und manchmal dauert es ein bisschen, bis der Heilige Geist diese dunklen Punkte in unserem Leben ansprechen kann. Und er macht das auch Stück für Stück. Er macht nicht alles auf einmal. Wir könnten diesen ganzen Misthaufen ja gar nicht ertragen. Wir würden erschlagen sein. Petrus hat verleugnet. Petrus ist weggelaufen. Und er war doch zu einer gewissen Führungsrolle unter den Jüngern berufen. Und Jesus hatte ihm verheißen, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Petrus bedeutet auch kleiner Stein oder Felsen. Ist ja bezeichnend. Jesus, unser Fels des Heils und der kleine Felsen Petrus. Aber im Moment fühlte er sich gar nicht wie so ein Fels in der Brandung. Er war mehr so ein Wackelkandidat, sag ich mal. Er hatte wirklich kläglich versagt. Und es fällt auch auf, dass Jesus hier nicht diesen Namen Petrus benutzt, sondern von Simon spricht, seinem anderen Namen. Er war ja so von sich überzeugt gewesen. Und wenn ich mit dir sterben müsste und wenn sich auch alle anderen ärgern oder aufregen oder weglaufen, ich doch nicht. Hast du auch schon mal so dich breit gemacht und gedacht, naja, ich und Jesus und dann kann die Welt kommen? Ja. In Matthäus 26, 33 steht es, Petrus aber antwortete und sprach, und wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Den Mund ein bisschen vollgenommen. Und deshalb wog diese Verleugnung auch besonders schwer. Aber wir können auch Positives erkennen. Er war immerhin im Jüngerkreis geblieben, er hatte sein Verhalten aufrichtig bereut. Und als Jesus das erste Mal in den Kreis der Jünger tritt, gilt auch Petrus sein Friedensgruß. Friede sei mit euch. Johannes 20, 19 können wir das nachlesen. Und noch etwas fällt in den Osterberichten auf. Als die Frauen am leeren Grab stehen und der Engel ihnen eine Botschaft gibt, auch einen Gruß an die Jünger, da wird dann betont, Markus 16, 7, sie werden aufgefordert, es auch Petrus mitzuteilen. Er wird extra alleine erwähnt. All das macht deutlich, Jesus hat ihm ganz sicher vergeben. Aber wie stand es jetzt mit dem Dienst? Galt der Auftrag noch? War er noch dafür würdig genug? Viele, viele Fragen. Ich glaube, wir haben solche auch schon gehabt, wenn so ja bei uns etwas daneben gegangen ist. Und dann kam noch dieser rätselvolle Satz, den Jesus bei der Ankündigung der Verleugnung zu Petrus gesagt hatte, in Lukas 22. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Es geht um die Umkehr. Wir müssen dann auch nicht und dürfen auch nicht zu stolz sein, zu sagen, ja, ich habe Mist gebaut. Ich muss den Weg zurück. Das ist eine Sackgasse. Die Jesus-Nachfolge war bei Petrus bisher keine totale Abkehr von sich selbst gewesen. Er hatte mit Stolz zu tun, mit Selbstüberschätzung und Geduld war auch nicht seine Stärke. Wie bei den Autofahrern vor der roten Ampel, ne? Die ist immer zu lange rot, besonders wenn es eilig ist. Und dann fährt noch einer vor dir, also der ist lahm. Als ich gestern zurückfuhr, da muss ich über so einen Berg. Und da sind so richtig kleine Kurven, aber richtig enge. Und das dauert, das sind so 5 Kilometer, immer so. Und ich hatte da eine Dame vor mir, ich sag nichts gegen Damen, aber es war nun mal eine. Also die fuhr besonders langsam. Und dann gab es so einen Ungeduldigen hinter uns, das war der Dritte. Der hat die doch überholt, mitten in der Kurve. Ich habe sie richtig bedauert. Richtig in der Kurve ist er an ihr vorbeigedüst. Da sah ich mal wieder, was Ungeduld ist. Ich habe ja manchmal auch nicht ganz so viel. Und ich kenne mich auch, aber ich bin doch hübsch dahinter geblieben, habe gedacht, lieber zu Hause ankommen, heil, als sowas. Ja, ich weiß nicht, wer sich jetzt hier erkennt, dass er auch manchmal etwas ungeduldig ist. Dann brauchst du den Frieden Gottes. Und zwar so eine extra Kelle, ja, so eine extra Portion. Ja, eine gute Meinung hatte er auch noch von sich, der Petrus. Und eine gehörige Portion Menschenfurcht. Und deshalb dieser tiefe Fall, dieses Versagen. Aber Jesus stellt ihn nicht bloß. Er hat keine Freude daran, uns bloßzustellen, dich auch nicht. Das ist bei Petrus so und das ist bei uns so, denn der Schuldige weiß selbst, was er falsch gemacht hat. Aber was Jesus möchte, er möchte uns von der Last der Schuld befreien. Mit bitteren Tränen war Petrus aus dem Hof des hohen Priesters geschlichen und zeigte echte Reue über sein Versagen. Wir können von Jesus und seiner Seelsorge hier eine Menge lernen. Er macht dem Petrus keine Vorwürfe. Wenn dir das passiert wäre und ja, dieses Würstchen wäre dir dann begegnet hinterher, hättest du ihn vielleicht zusammengefaltet. Aber Jesus macht das nicht. Wir alle sind irgendwo mal auch Würstchen. Ich meine das im positiven Sinne. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er stellt nur eine einzige Frage. Was könnte das sein? Simon, Sohn des Johannes. Also er macht das hier ganz deutlich, dass er keinen anderen meint, sondern ihn. Liebst du mich mehr als diese? Eigentlich hat er ja schon das Gegenteil bewiesen. Und Jesus erinnert ihn hier nochmal an sein großes Versprechen, an seinen Stolz, wo er mehr sein wollte als die anderen. Jesus fragt hier nach dem tiefsten Kern der eigentlichen Gemeinschaft mit Gott. Es geht nicht um großes Wissen. Es geht nicht um tiefe Erkenntnis. Es geht nicht um Leistung. Nichts davon kann die Liebe ersetzen. Eine Liebe, die aus dem Geliebtwerden kommt. Nicht, weil du so viel davon in deinem Herzen hast. Ist euch das nicht auch schon begegnet, dass ihr merkt, ich bin hier gegenüber dem oder jenem ziemlich leer? Ich habe da Probleme, ihn wirklich richtig zu lieben? Ist dir noch nicht passiert, oder doch? Ja, diese Liebe sollst du nicht selber erzeugen. Die sollst du nicht aus deinem letzten Ecke deiner Hosentasche herauskramen. Die sollst du nicht aus deinem Herzen alleine quetschen. Sie kommt aus dem Geliebtwerden. Vielleicht warst du zu wenig am Herzen Gottes. Und er konnte dich nicht füllen. Versäum diese Zeiten nicht. Versäum diese Zeiten nicht, wo du deine Bibel liest und er zu dir sprechen kann oder der Geist Gottes so einfach dich berührt, so wie ich das vorhin geschildert habe. Du bist alleine und das ist eine komische neue Erfahrung für dich. Und er signalisiert dir einfach, indem er ja, dich berührt, durchströmt oder wie auch immer. Das ist unterschiedlich. Ich bin doch da. Jesus sagt, ich bin an Sonntagen da, oder? Alle Tage bei euch bis an der Weltende. Glaubt das doch mal und lasst euch neu füllen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das galt für die Sünderin, das galt für Petrus, das gilt auch für uns. Nur wem seine Erlösungsbedürftigkeit groß geworden ist, der wird Jesus dafür von Herzen danken können. Wir haben uns ja manchmal schon an die Erlösung gewöhnt und sind gar nicht mehr so dankbar. Wenn die Gebetserhörung nicht gleich kommt, dann sind wir manchmal schon ganz schön eingeschnappt. Habt ihr nicht, aber wenn doch, es geht nicht immer nach unserer Uhr. Er ist auch kein Automat wie bei den Groschengeschichten. Mit Groschen geht's natürlich heute nicht mehr, die wollen schon Euro haben. Aber du drückst einen bestimmten Knopf und dann kommt da was raus. So ist das bei Gott nicht. Aber er ist noch nie zu spät gekommen. Bei mir nicht. Ich habe manchmal schon auf die Uhr geschaut. Ich habe manchmal schon gedacht, ach, jetzt könnte es aber so langsam doch passieren. Ja, ja, doch. Aber manchmal wartet er wirklich bis 12:05. Aber er kommt mit seiner Hilfe. Er steht auch hier am Ufer, obwohl sie lange gewartet haben. Ohne dieses Wissen, er ist bei mir, bleibt vieles theoretisch. Frag dich doch mal, warum darf ich Jesus lieben? Liebst du mich? Dreimal fragt er das. Warum liebst du Jesus? Warum liebst du Gott? Ich sag mal, weil sich keiner sonst so um mich gemüht hat wie er. Und weil mich sonst keiner so liebt wie er. Er lässt mich nicht fallen, selbst wenn ich versage. Er hilft mir wieder auf, er gibt mir neue Kraft. Er stärkt mich. Er sagt nicht, ach du bist so eine Null, du hast schon wieder versagt und jetzt kann ich dich nicht mehr gebrauchen. Sondern er hebt dich hoch. Er nimmt dich in den Arm wie der Vater beim verlorenen Sohn und sagt, mein Kind. Ja, du hast versagt. Aber ich bin da. Ich hab dich lieb. Und wir müssen schon kalt wie Steine sein, um das nicht unser Herz schmelzen zu lassen. Petrus bekennt hier seine Liebe, aber er wagt nicht zu sagen, ich habe dich innig und von Herzen lieb. Diese Agape-Liebe, die bekennt er nicht und danach hat Jesus gefragt. Er antwortet etwas ausweichend, ich liebe dich wie einen Freund. Nach dieser ersten Liebe, nach dieser brennenden Agape-Liebe, fragt Jesus auch die Gemeinde. In Offenbarung 2,4 im Sendschreiben an Ephesus fragt er nach dieser Liebe. Ich habe wieder dich. Ja, du hast eine ganze Menge positive Dinge. Er zählt es auch auf, er hat es nicht übersehen. Aber ich habe wieder dich, dass du dieses Brennen, dieses heiße Verlangen, mir nahe zu sein, nicht mehr so hast. Da ist so viel, was dich beschäftigt, ablenkt. Und diese stillen Augenblicke, dich neu beschenken zu lassen, was du so brauchst. Diese Begeisterung, diese erste, die hat nachgelassen. Und diese hingebungsvolle Liebe kann uns Gott nur immer wieder selber auffüllen. Jesus, wenn wir ihm nahe sind. Dieses brennende Herz. Und Petrus sagt fast so ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kannst mich ja sowieso innen und auswendig, kennst du mich und kannst in mein Herz sehen. Er vertraut nicht mehr auf sich selbst, merkt ihr das? Er öffnet sich, er bekennt hier, ich hab dich lieb wie einen Freund. Und die Antwort zeigt, dass Jesus darauf eingeht. Es gibt noch Aufträge im Reich Gottes für ihn. Er bekommt eine neue Chance, sicher eine beglückende Erfahrung. Jesus fragt dreimal nach seiner Liebe, dreimal hat Petrus verleugnet. Beim dritten Mal ändert er aber seine Antwort, er geht auf die Freundesliebe ein. Petrus, liebst du mich wie einen Freund? Und da wird Petrus traurig, dass er dreimal nach der Liebe gefragt hat. Er darf erkennen, dass ihm diese Liebe fehlt. Und sie kann ihm nur von Jesus selbst geschenkt werden. Auch wir dürfen weg von uns selber sehen und uns durch den Geist Gottes, von ihm können wir sie nämlich bekommen, ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Ja, so steht es in Römer 5,5. Hier darf die Selbsterkenntnis einsetzen. Nehmen wir uns Zeit neu für sein Wort, für die Stille vor ihm. Beten ist ja nicht nur reden, so eine Wunschliste abarbeiten oder auch Fürbitte ist ja alles gut. Aber es ist auch hören. Herr, was willst du? Was ist deine Antwort? Gilt meine Liebe wirklich Gott oder Jesus oder nur seinen Segnungen, seiner Hilfe, seinen Gaben, seine Gebetserhörung? Darf ich mich ausstrecken nach all dem? Natürlich. Aber es darf nicht wichtiger werden als er. Er ist nämlich die Quelle. Es wäre ja eigenartig, wenn die Braut sich über die Geschenke freut, aber nicht über den Bräutigam, ne? Wir sind Braut Christi, wusstet ihr das? Und wie ist es mit der Liebe zum Nächsten? Manche Leute können sich selber nicht ausstehen, wie sollen die Liebe zum Nächsten haben? Und diese Selbstannahme, die muss erstmal passieren. Und die geht am besten, wenn wir Jesus hineinlassen in unser Leben, dass er aufräumt, dass er dir zeigt, du bist an manchen Ecken wirklich ein Ekel, aber doch ein liebes Ekel, ich hab dich lieb. Ja? So sieht Gott das. Nicht, weil er das Ekel liebt, sondern weil er weiß, da kann Veränderung geschehen, es gibt eine Chance. Und wenn er unsere Herzen füllt, dann können wir lieben. Wir sind alle unterschiedlich. Und es gibt in keinem Verein so viel unterschiedliche Leute. Auch unter den 12 Jüngern gab es nicht so verschiedene Leute. Oder in keinem Verein gibt es so viel verschiedene Leute wie unter diesen 12 Jüngern und in der Gemeinde. Wir sind ganz, ganz unterschiedlich. Wir passen nicht immer rein äußerlich zusammen. Und doch will der Herr eine Einheit draus machen. Wie kann man Steine verbinden, ohne dass es ein Steinhaufen nur ist? Wir sind lebendige Steine. Da muss dieser Mörtel der Liebe dazwischen, damit das eine Mauer wird, die verbindet, die steht, die hält, dass wir zusammenhalten. Von Petrus können wir lernen, was wir mit Mangel machen. Auch mit Mangel an Liebe. Wir dürfen kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Komm und füll mich neu. Er sah nicht mehr auf seine Erbärmlichkeit. Er dürfte darüber froh werden, dass Jesus ihn annimmt, ihn neu in Dienst stellt, in seine Nachfolge. Folge mir nach. Das ist der letzte Satz in diesem Text. Welch ein Vertrauen, trotz der vorher gemachten Erfahrung. Neu in Dienst gestellt im Reich Gottes. Weide meine Lämmer, die Kleinen. Du hast Jungschar gemacht hier in früherer Zeit. Weide meine Schafe. Hast du auch gemacht. In Hannover und in Holstein quer durch. Ja, die Liebe von Petrus soll sich neu im Dienst an der Gemeinde Jesu bewähren. Und dazu gibt er ihm gleich noch eine Verheißung mit auf den Weg. Die klingt im ersten Moment gar nicht so gut in unseren Ohren. Petrus wird dieses Liebhaben beweisen dürfen, indem er sich fortan nicht selber führt, sondern führen lässt. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass er seinem Herrn auch im Leiden nachfolgen wird. Hier geht es an die Substanz. Petrus war oft eigenwillige Wege gegangen oder hatte manchmal so ein Wort dagegen, wenn Jesus was sagte. Doch nun soll er lernen, die eigentliche Nachfolge zu begreifen. Ich strecke meine Hände aus. Ich lasse mich von ihm führen. Ich rechne mit seiner Hilfe. Ich bete manchmal in sehr schwierigen Fällen, wo ich nicht mehr weiß, wo geht's lang, wo geht's weiter. Und ich habe immer erfahren, Gott macht eine Tür auf. Eine Tür, die du manchmal nie gesehen hättest. Einen Weg, den du nie gegangen wärst. Er ist bei dir, dass er dir helfe. Glaub es. Bete nie mit zweifelndem Herzen. Am Anfang ist manchmal Zweifel, ich weiß. Aber dann such dir eine Verheißung, such dir etwas zum Festhalten im Wort Gottes und dann klammere dich dran. Meine Frau hatte, bevor die Operation war, in zwei Gottesdiensten in der Lobpreiszeit ein Berühren. In dem einen Gottesdienst wurde etwas gesungen, ich will dich mit meinen Flügeln decken und will dich leiten und führen. Ich kann dieses Lied nicht auswendig und ich kann es auch nicht so wiedergeben. Aber das wurde gesungen und dabei kam dieses tiefe Berühren. Und dann ein zweites Mal, beides vor der Operation, in zwei verschiedenen Gottesdiensten. Und dann hatte sie diese innere Gewissheit, sie hatte dieses, ich kann mich festhalten an diesem Wort. Er ist bei mir, er geht mit mir, er geht da mit mir durch. Wisst ihr, was das ist? Natürlich sind die Gebete spielen eine Rolle und ihr habt auch gebetet. Aber es ist einfach, ich darf mich festhalten an meinem Gott, an seinen Aussagen, an seinen Zusagen, an seinem Berühren. Er soll also seine Hände ausstrecken und mit Gottes Hilfe rechnen. Mit Jesu Hilfe. Und das gilt auch, wenn diese Wege uns manchmal nicht gefallen, wenn wir durch Prüfungen gehen. Bei Petrus ging das bald los. Er ist mehrmals ins Gefängnis gekommen und einmal auf wunderbare Weise mit Engelhilfe befreit. Er erlebt Gottes Eingreifen. Auch als Reaktion auf die Pfingstpredigt. Nicht, dass er so gut gepredigt hat. Es war die Gegenwart Gottes, die die Menschen überzeugt und verändert hat. Oder er kommt in das Haus dieses frommen Heiden. Der hat seine ganze Mannschaft um sich versammelt und die ganze Großfamilie. Und eigentlich als Jude durfte er da gar nicht rein, aber er geht rein, er fängt an, das Evangelium zu verkünden und er ist mit den ersten Sätzen erst im Gange und dann kommt der Geist Gottes auf sie und sie werden erfüllt, wie die anderen zu Pfingsten. Da muss sie taufen, er muss ihnen weiter sagen, das gute Evangelium. Und in Jerusalem wird er dann zur Rede gestellt und was hast du da gemacht? Heiden getauft. Und er sagt, Gott hat sie vorher getauft mit Heiligen Geist. Was sollte ich dann noch? Sollte ich ihnen das Wasser verwehren? Wir sind manchmal komisch drauf. Wir haben so manchmal unsere Grundsätze und sind so pingelig. Gott ist so weit. Diese offenen Arme am Kreuz ausgebreitet, wollen dich umarmen mit seiner Liebe. Er tut's gerade. Er tut's gerade ganz gewaltig. Lass dich umarmen. Ich schweige jetzt einfach mal. Ich sehe ausgestreckte Hände, so voller Liebe, voll Geduld. Sie helfen heilen ohne Ende. Sie helfen und befreien von Schuld. Und sie schenken Liebe. Es ist ein altes Lied. Ich habe nichts gesehen. Denkt jetzt nicht, das war eine Vision. Es war ein altes Lied, das der Geist Gottes mir also ins Herz gerade gab. Wer ist da? Ich schließe mit diesem alten Satz aus der Bibel. Lasset uns ihn wieder lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Lieben, wenn einer dich schon liebt, ist immer leichter. Und Gott, ja, ich habe mal eine Predigtserie gehalten, damit möchte ich schließen, warum ich Gott liebe. Und da hieß ein Thema, er hat damit angefangen. Amen. Amen. Lass uns noch beten.